Erstmal ganz allgemein, was war das denn für ein Workshop?
Also das war, wie gesagt, ein Workshop im Rahmen der Bildungswochen. Den hat die Heinrich-Böll-Stiftung veranstaltet. Die haben den Raum dafür gegeben. Veranstaltet aber und geführt haben das Ganze die Neuen Deutschen Medienmacher, ein sehr interessanter Verein, der sich, ich sag mal, für mehr Vielfalt in der Sprache einsetzt. Und bevor ich jetzt groß und lange erkläre, wer die sind, dann denke ich, lassen wir es doch mal selbst erklären. Ich habe nämlich dort mit Alice Lanske gesprochen, die den Workshop geleitet hat.
Die Neuen Deutschen Medienmacher sind ein Verein, der sich allgemein gesagt für mehr Vielfalt in den Medien einsetzt. In unserem Verein sind Medienschaffende mit und ohne Migrationsgeschichte. Wir haben eine ganz große Bandbreite an Journalistinnen und Journalisten, die bei uns tätig sind. Wir meinen mehr Vielfalt sowohl thematisch als auch personell. Personell, wir brauchen eindeutig mehr Menschen aus Einwandererfamilien in den Redaktionen, das sind viel zu wenig. Und wir glauben, dass wenn wir das erreichen, wir dann auch ein Mehr an Perspektiven in der Berichterstattung haben.
Ja, die Vielfalt, das ist auch ein besonders wichtiger Aspekt bei den Neuen Deutschen Medienmachern. Da frage ich mich natürlich so ein bisschen, ist denn die Vielfalt dann auch so ein bisschen repräsentiert worden in den Workshop-Teilnehmern?
Ja, interessanterweise tatsächlich. Also wenn man sich so umgeschaut hat, es waren natürlich viele junge Medienmacher, viele Studierende dabei, aber auch Leute, die es einfach interessiert hat. Ich habe Leute verschiedensten Alters, verschiedener Herkunft gesehen, was man jetzt so sieht. Es war auch jemand von der Integrationsstelle in Halle anwesend, was ich sehr gut fand. So ein bisschen ein Zeichen, dass man sich verbessern möchte, auch in der Hinsicht.
Dass man so ein Reflexionsvermögen irgendwie etablieren will, beziehungsweise weiter etablieren will. Nun habe ich natürlich noch den Titel so ein bisschen im Blick gehabt, weil das war ja das so ein bisschen mit das Einzige, was ich dann auch noch mit zu Recherchezwecken zur Verfügung hatte. Da hieß es im Titel von alltagsrassistischen Bildern zur Lügenpresse. Das klingt irgendwie, ja, es läge da irgendeine spezielle These dahinter. Wie fand sich denn der Titel im Workshop wieder und was wurde denn da vermittelt?
Ja, eigentlich kamen wir auf das Thema Lügenpresse an sich gar nicht mehr zu sprechen, aber ich denke, der Hintergedanke ist auf jeden Fall, dass so rassistische Begriffe oder auch exotisierende Begriffe, die einfach immer wieder verwendet werden, nicht nur im eigenen Sprachgebrauch, sondern vor allem im medialen Sprachgebrauch, dass die sich so nach und nach in den Köpfen festsetzen und ein bestimmtes Bild vermitteln, teilweise unbewusst. Und das führt dann zu einer, ich sage jetzt mal, Schieflage, wenn auf der anderen Seite von viel Multikulti berichtet wird und die Leute fühlen sich dann teilweise sehr, sehr verwirrt und wissen gar nicht mehr, was sagt mir jetzt der Bericht eigentlich, ne? Und mit dem, was so noch rumgeht an, ich sage jetzt mal, Verschwörungstheorien im Internet, da ist wirklich haarsträubend viel zu lesen. Und da kommt es dann auch zu solchen Äußerungen, dass viele Menschen finden, das kann doch nicht stimmen, was die hier schreiben und das muss alles Lügenpresse sein.
Vielleicht auch nochmal ganz grundlegend zu dem Workshop. Also wir haben schon ein bisschen angedeutet, es ging um Sprache, auch die Sensibilisierung von Sprache in den Medien, auch dass Medienschaffende und höchstwahrscheinlich nicht nur Medienschaffende dahingehend sensibilisiert werden. Wie wurde das denn vermittelt? Was ist da passiert?
Wir haben uns im Großen und Ganzen Beispiele angeschaut, also verschiedene Artikel, Fernsehberichte, Radioberichte von allen möglichen, meist öffentlich-rechtlichen Medien und haben die dann analysiert mit, was steckt dahinter, was sind für Begriffe verwendet worden, was gibt's für eine Suggestion und das lief wirklich auf einer unglaublich großen Bandbreite von relativ gut bis zu unglaublich erschreckend. Es ist halt wirklich so, viele unterschätzen da diese Macht, die sprachliche Bilder einfach transportieren. Ne? Und das hat mir im Interview die Frau Lanske auch nochmal dahingehend bestätigt.
Wir wollen ein Bewusstsein dafür schaffen, wie wichtig Sprache ist, was mit Sprache alles gemacht werden kann, dass Sprache eben wirklich Wirklichkeit schafft. Da wollen wir Anregungen und Denkanstöße für geben. Aber natürlich schreiben wir niemandem vor, wie er sprechen, schreiben oder berichten soll.
Ja, Sprache schafft Wirklichkeit. Das erinnert mich so ein bisschen auch an Ansätze, die es in der Germanistik gibt, nämlich dass die Aktion des Sprechens ja auch schon irgendwo eine Tat ist, die was mitteilt und dann irgendwie was in die Realität projiziert, nämlich das, was man sagt. Und dann ist das natürlich eine ganz entscheidende Erkenntnis. Sprache schafft Wirklichkeit. War das denn was, wo du sagst, du hast jetzt diese Artikel, wurdest jetzt mit diesen Artikeln konfrontiert? Hast du dann alles, was man vielleicht da noch mehr differenzieren könnte, auch wirklich gesehen? Also wie hat das denn alles auf dich gewirkt? Welche Erkenntnisse nimmst du denn da auch so mit, gerade was sowas angeht?
Ich war eigentlich sehr erstaunt. Ich hätte gar nicht gedacht, wie viel da tatsächlich drinsteckt an unbewusst suggerierten Bildern auch einfach, weil man, naja, sich so in seinem Alltagsleben, selbst wenn man sich kritisch damit auseinandersetzt, wird vieles unbewusst verwendet, viele gängische Wörter, die einfach so drin sind. Zum Beispiel ganz klassisch war Flüchtlingskrise. Das ist immer wieder aufgetaucht. Und was suggeriert mir das? Durch Flüchtlinge gibt's eine Krise. Dass es vielleicht eine Asylkrise ist oder ein staatliches Versagen teilweise auch, darüber wurde überhaupt nicht gesprochen, beziehungsweise es wurde schon gesprochen, aber allein durch dieses Wort Flüchtlingskrise wird dermaßen auf einen Schuldigen gezeigt und so das Ganze von sich, die Schuld quasi von sich abgeschoben. Und solche Dinge, Begriffe, die quasi in den Medien und auch im gesellschaftlichen Diskurs immer wieder aufgetaucht sind, die fraglos immer wieder übernommen werden, die suggerieren uns ein Bild und dann vergessen wir irgendwie, dass es eigentlich gar nicht so ist, wie es ausgedrückt wird.
Genau, diese Begriffswahl, das ist auch ein ganz entscheidender Aspekt bei den neuen deutschen Medienmachern, was bei uns auch im Programm schon aufgetaucht ist, nämlich in Glossar, was auch die neuen deutschen Medienmacher herausgebracht haben. Kannst du mehr zu dem Glossar erzählen? Was ist das eigentlich?
Ja, das Glossar, ich habe es hier mal mitgebracht, das nennt sich Formulierungshilfen für die Berichterstattung im Einwanderungsland. Und das ist eigentlich nicht mehr und nicht weniger als ein Buch voller Vorschläge, wo Begriffe, die quasi unbewusst irgendwelche Nachrichten transportieren, irgendwelche Bilder vermitteln, die quasi mit denen wurde sich kritisch auseinandergesetzt und dann wurden mögliche Alternativen angeboten. Also ich kann mal ein Beispiel vorlesen, was auch ganz klassisch immer wieder genommen wird, ist zum Beispiel schon allein der Begriff Ausländer. Also die haben hier geschrieben, Ausländer ist als Bezeichnung für Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft korrekt. Als Synonym für Einwanderer ist es dagegen falsch, da die meisten Migranten und ihre Nachkommen keine Ausländerinnen mehr sind, sondern Deutsche. Grundsätzlich verortet Ausländer Menschen im Ausland und klingt nicht nach jemandem, der oder die den Lebensmittelpunkt in Deutschland hat.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es ganz schön nervt, irgendwie das immer wieder auseinander zu klamüsern, gerade wenn man da so einen antifaschistischen Ansatz hat und dann irgendwie dieses nationale Denken ja irgendwie überhaupt nicht so drin hat, denn das wird am besten ganz weglassen will, aber andere verwenden es halt und dann ist es so ein lebensrealer Ansatz, den man dann irgendwie verfolgt, dass man dann irgendwie versucht, dahingehend zu differenzieren, wenn man schon irgendwie die Grenzen hat und andere darauf bestehen, dann wenigstens da irgendwie eine Differenz finden. Wie wurde denn da mit diesem Wörterbuch ist es ja nicht, ne, ein Vorschlag mit Lexika, wie wurde denn damit dann im Workshop umgegangen? Habt ihr das in die Hand bekommen und dann heißt es, okay, wir setzen es jetzt mal kritisch auseinander oder was ist das, lag das da rum und wurde gar nicht besprochen oder wie wurde das thematisiert?
Also es wurde auf jeden Fall vorgestellt und angesprochen und dann auch verteilt. Damit gearbeitet haben wir nicht so intensiv. Das ist dann wahrscheinlich mal was für, wenn man selbst publizieren möchte, so kann man sich daneben legen. Wir hatten andere Hilfen, quasi einfach so einen Fragebogen, den man sich schreiben kann. Also zum Beispiel ganz einfache Dinge, die eigentlich zum journalistischen Handwerk gehören, wie schreibe ich nur aus einer Perspektive oder berichte ich nur aus einer Perspektive? Kommen die Betroffenen überhaupt zu Wort? Habe ich im Blick, ob ich bestimmte Gruppen vielleicht irgendwie entmenschliche, alles solche Dinge, die eigentlich zur journalistischen Grundausbildung gehören, aber sich mit den Jahren halt so ein bisschen verlieren, sage ich mal. Und gerade deswegen ist es auch so gut angekommen. Vielleicht hören wir noch mal rein, was sie dazu gesagt hat, wie es angekommen ist bei den Leuten.
Die Reaktionen sind eigentlich überwiegend positiv. Mit positiven Reaktionen meine ich nicht unbedingt, dass uns Journalistinnen und Journalisten danach sagen, oh, ich mache das jetzt genauso, ich setze alle eure Vorschläge um, sondern ich meine, dass wir oft zu hören bekommen, so habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht, das fand ich jetzt wirklich hilfreich. Das ist aber nur ein Teil der Reaktion. Der andere Teil, da wird uns dann wieder vorgeworfen, wir wären eben die Sprachpolizei der Gutmenschen, wir würden anderen Menschen vorschreiben wollen, wie sie zu sprechen haben. Wir können niemandem etwas vorschreiben, wir wollen niemandem etwas vorschreiben, auch wenn das bei manchen Anfeindungen ein bisschen anders aussieht.
Ja, das ist ein Aspekt. Ein anderer Aspekt, den sie da auch schon angesprochen hat in einem früheren Interview, ist, dass das natürlich sicherlich auch sehr positiv und erkenntnisreich damit umgegangen wird. Also es ist nicht nur dieses, wir sind die Sprachpolizei und wollen da irgendwelche Regeln aufstellen, an die sich gefälligst alle zu halten haben, sondern natürlich auch eine sehr positive Wirkung hat es dahingehend auf Medienschaffende auch gehabt. Nun hast du ja auch schon erzählt, da ist nicht unbedingt das so wahnsinnig starr verfolgt worden, sondern man hat da auch sich so ein paar Eckdaten geschaffen oder so ein paar Fragestellungen euch an die Hand gegeben, die dann vielleicht ein bisschen mehr an der Lebensrealität angepasst sind, wonach man sich dann da zu halten hat. Wäre es dann nicht besser, ich nehme nicht diesen Katalog, sondern ich nehme genau diese Fragen oder versuche mir immer wieder so einen Fragenkatalog zu entwickeln?
Auf jeden Fall. Aber die gehören zur Grundausbildung eigentlich dazu.
Okay.
Im Sinne ist es so, dass das Glossar eine zusätzliche Hilfe ist. Also das muss ich auch dazu sagen, dieser Vorwurf, der immer kommt mit, ja, ihr wollt hier diktatorisch die Sprache ändern und das ist total irreal, weil erstens ist es ein Verein, der schreibt schon mal gar niemandem was vor und dann schickt man quasi das Glossar an Leute, die sagen, ich möchte diese Schieflage, die momentan herrscht und diese Begriffe, die irgendwas suggerieren, was ich gar nicht aussagen will, verändern. Ich suche nach anderen Worten, nach anderen Ausdrücken und für die ist es genau richtig. Ist also quasi eine Art zusätzliche Hilfe. Aber was man natürlich zuallererst machen muss, ist ordentlich recherchieren, alle Perspektiven betrachten und alles das, was so zum journalistischen Grundhandwerk gehört. Und das finde ich auch gut, dass wir das im Workshop wirklich nochmal durchgegangen sind. Also waren jetzt die wenigsten von uns schon voll ausgebildete Medienmacher, aber es ist immer gut, es nochmal zu hören und nochmal zu hören und sich auch immer wieder zu sagen, das muss ich machen, nur dann kann ich gut und kritisch darüber berichten.
Wäre ja irgendwie auch schwierig, wenn man das so krass stringent auf Medienschaffende oder auf irgendeinen Stand von Medienschaffend da begrenzen würde, weil es ja vielleicht nicht nur Medienschaffende angeht. Dennoch, wie kann man denn wie kann man denn auf Medienmacher da tatsächlich Einfluss nehmen, auf andere Medienmacher? Wie kann man das weiter verbreiten? Sicherlich durch solche Workshops. Aber ich überlege mir, dass vielleicht auch irgendeine Form von Feedback-Kultur vielleicht dann damit angesprochen würde, dass man jetzt sagt, okay, man verwendet es nicht nur selbst, sondern man teilt es auch irgendwie anderen mit. Ist das ein Ansatz, der mitverfolgt wurde, dass man euch gesagt hat, versucht das irgendwie breit zu streuen, was ihr da, wie ihr bestimmte Begriffswahlen, bestimmte Sprachauswahl wahrnehmt?
Man hat uns jetzt nicht gesagt, tragt es hinaus in die Welt. Das kann man ja machen, wenn man es gut fand. Es ist eher so eine Art Selbstläufer, denke ich mal. Kritik, also quasi jetzt rückwirkend Leute zu kritisieren, die irgendwas veröffentlicht haben, ist relativ schwierig, weil wie macht man es? Entweder durch Leserbriefe oder die moderne Form Kommentare. Und damit geraten wir genau in diese Sparte, die irgendwie auch sehr, sehr belastet ist. Also Kommentarspalten im Internet ist, glaube ich, nochmal ein Thema für sich, wo man wirklich, wirklich schwer irgendwas bewegen kann, weil die Diskussion teilweise so verfahren ist und so sehr polarisiert wird. Also das, glaube ich, ist kein so guter Ansatz. Was man machen könnte, ist selber publizieren und das wirklich dort breit treten und eine Art Vorbildfunktion machen. Ich glaube, das hätte mehr Sinn.
Okay. Und ist das, was du jetzt auch, sagen wir mal so, hast du das Glossar jetzt immer in der Tasche oder wie gehst du jetzt vielleicht auch mit den Erkenntnissen um, die da aus dem Workshop, die ja vermittelt wurden?
Also in der Tasche werde ich es wahrscheinlich nicht immer dabei haben, aber wenn ich publiziere oder wenn ich auch im Radio zu hören bin, dann werde ich es auf jeden Fall versuchen, im Hinterkopf zu haben und mitzunehmen, weil ich schon finde, es ist wichtig, man sollte da wirklich mal drüber nachdenken. Es ist kein absoluter Muss, aber es ist echt eine vertretbare Sache und auch was sehr Angenehmes für mich selbst, weil man so sagt, ich habe den Anspruch, eine kritische und nicht voreingenommene Sichtweise zu haben. Ich möchte die Dinge gerne darstellen, wie sie sind. Ich möchte nicht auf irgendwelche Pauschalisierungen oder teilweise auch Exotisierung, Klischees und sowas zurückgreifen, sondern ich will das darstellen, wie es ist oder möglichst dem nahe kommen. Und dafür werde ich es auf jeden Fall mit benutzen, ja.
Die neuen deutschen Medienmacher leben natürlich von ihren Mitgliedern und davon, dass auch in der Fläche und eben nicht nur in Berlin für unsere Themen gearbeitet wird. Wir haben dafür verschiedene lokale Netzwerke gegründet, aber ich glaube, es sind mittlerweile 11, da ist noch Platz für mehr. Also wenn ihr Lust habt, ein lokales Netzwerk zu gründen oder euch einem bestehenden anzuschließen, dann guckt doch mal auf unsere Website www.neuemedienmacher.de. Wir freuen uns über jeden und jede Interessierte.